Herzlich willkommen zu unserem Podcast Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya, hier bei mir sind wieder Benny Limbeck und Michael Herbst. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Danke gleichfalls.
Wir sind dabei, über Gebet nachzudenken und zu diskutieren. Jetzt haben wir schon ein bisschen Grundsätzliches geklärt, aber wie betet man denn? Wie können wir beten? Welche Formen gibt es? Das ist jetzt für heute das Thema dieser Folge. Ich bin ganz gespannt, was wir uns alles so jetzt anschauen und worüber wir uns austauschen. Was würdest du denn sagen, Michael, ist deine Lieblingsart zu beten?
Oh, das ist jetzt eine sehr überraschende Frage. super, also wir sind hier manchmal richtig spontan, merke ich. Ist gar nicht so einfach zu sagen. Also die spontane Antwort, die auch ehrlich ist, ist, dass Beten auch übrigens der Sache nach zuallererst Bitten ist. Und es geht einem in der Regel und auch mir am leichtesten von den Lippen, Bitten vorzutragen. Und manchmal gibt es so eine kritische Predigthaltung. Dann hört man in Predigten, ja, wir sollen aber bitte nicht immer nur bitten, sondern auch das Danken und so nicht vergessen. Aber der Sache nach ist Beten tatsächlich ganz hervorragend als Bitten zu verstehen. Aber die Antwort ist trotzdem etwas komplizierter, weil ich etwas anderes spüre. Dass nämlich, wenn ich ins Danken und Loben komme, mir selber dabei sehr viel deutlich wird. Also mir ist klar, dass Danken und Loben nicht mir gilt. Ich danke ja nicht mir für irgendetwas, ich danke ja Gott für irgendetwas und lobe ihn um seinetwillen und nicht um meinetwillen. Aber ich merke, da passiert etwas, indem ich danke, dass mir nämlich all die guten Dinge, die Gott mir geschenkt hat oder all das Wunderbare, was ich an ihm erkennen darf, ganz anders klar wird. Und wir haben ja über Gefühle beim Gebet beim letzten Mal ausführlich gesprochen, aber das hält das Gebet tatsächlich auf, wenn ich mir im Danken und Loben die Güte und Barmherzigkeit und die Geduld und Großzügigkeit Gottes selbst vor Augen halte, indem ich ihn damit anspreche.
Aufhellen oder aufhalten?
Aufhellen.
Ah, gut.
Von hell versus dunkel.
Ja, dann Und das jetzt alleine auf deinem Sessel oder im Gottesdienst mit anderen oder ist das egal oder ja?
Nee, das ist tatsächlich nicht egal. Wir haben ja bisher nur über das Gebet einzelner Menschen gesprochen und noch nicht über das Gemeinsame. Und ich glaube, es ist weder theologisch noch psychologisch ein Zufall, dass Jesus das Gebet zu zweit oder dritt, also in der Gemeinschaft, so besonders hervorhebt. Weil tatsächlich, und man könnte jetzt sagen, das ist vollkommen egal, es geht doch nicht darum, wie dir es dabei geht, es geht doch um Gott. Ja, das stimmt. Aber wir kommen ja nicht ganz umhin, auch zu gucken, wie geht es uns dann dabei. Und tatsächlich ist das Gebet in Gemeinschaft nochmal von der eigenen Kraft. Wenn die Gemeinschaft halbwegs intakt ist, wenn sie zerstritten ist, wird es schwierig, aber wenn sie halbwegs intakt ist, und sie vereint sich im Gebet, dann finde ich jedenfalls, fällt mir das Beten leichter. Und es ist wie ein Zusammenstimmen. Also es hat was, hat irgendwie eine besondere Kraft. Ich erinnere mich an manche Gottesdienste, auch in Greifswald bei Greifbar, wo, und es ist wieder eine Art des Betens, das singende Beten so kräftig war, dass so im Lobpreis der Gemeinde wirklich eine besondere Kraft zu spüren war. Und das waren somit die besten und schönsten Momente in der Gemeinde. Also die waren nicht unbedingt, dass Leute nach der Predigt gesagt haben, das war jetzt aber wichtig und können wir nochmal darüber diskutieren, sondern es war in diesen Momenten, wo man das Gefühl hat, hier ist jetzt eine Schar von Menschen, die ist eins in dem, was sie tut. Und sie ist eins vor Gott in dem, was wir ihm sagen wollen. Und nochmal, das hat überhaupt nichts mit Wertigkeiten zu tun. Ich spreche jetzt hier wirklich über sehr persönliche und sehr menschliche Dinge.
Mir ist gerade die Haltung von Dietrich Bonhoeffer in den Sinn gekommen bezüglich des öffentlichen Gottesdienstes. Also wenn ich es richtig vor Augen habe, schätzt er öffentliche Gottesdienste, weil er sagt, da kann jeder hinkommen und es ist egal, ob ich die anderen, die in der Bankreihe sitzen, kenne oder ob ich sie überhaupt mag, sondern was uns da vereint, ist die Tatsache, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, also zusammen beten, zusammen singen und diese Einheit unter Christen, auch wenn man anonym ist miteinander. Das hat er sehr geschätzt und das ist mir gerade eingefallen, als du von dem gemeinsamen Lobpreis erzählt hast, weil ich glaube, dass da großer Schatz drin liegt.
Absolut.
Jetzt nochmal Schritt zurück quasi. Ich glaube, dass, wo wir jetzt nochmal so ein bisschen lang gehen können, welche Gebetsarten es so gibt, die gibt es sowohl alleine als auch in Gemeinschaft. Aber jetzt mal Schritt für Schritt, welche gibt es, fallen dir da direkt ein? Was ist Spannendes zu denen zu sagen? Wie geht's meistens los? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ich würde jetzt mal vorschlagen, für diesen Durchgang, wir gucken auf das andere sicherlich nochmal eigens, gucke ich auf das Gebet Einzelner.
Mhm.
Und da würde ich anfangen tatsächlich mit etwas, das man vielleicht gar nicht schon unter Gebet zählen würde. Aber für mich ist das Stillwerden der erste Akt innerhalb eines Gebetes. Das ist nicht nur eine Präparation, nicht nur eine Vorbereitung, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir diese Schritte im Gebet mit der inneren Vorbereitung anfangen lassen sollten. Der Luther hat gesagt, wenn es ans Beten geht, spüre ich, dass mein Herz gar keine Lust hat. Und ich muss es erst erwärmen. Hm. Und wie erwärmt er jetzt das Gebet? Also das ist ja interessant, das Herz. Wie erwärmt er das Herz fürs Gebet? Er sagt, ich bete dann Psalmen oder ich bete ein Vaterunser oder er betet, das ist auch interessant, das Glaubensbekenntnis. Und damit erwärmt er sein Herz und bereitet es vor. Also wie erwärme ich mein Herz fürs Beten, indem ich bete? Das passiert im Beten, dass ich mich fürs Beten vorbereite. Ich merke, dass ich das auch brauche und dass ich bestimmte Schritte dann gehe, zu denen auch gehört, dass ich vor Gott nochmal ausspreche, was wir in der Folge zuvor gesagt haben. Für mich formuliert sich das so: Ich danke dir, Vater, du hast mich in der Taufe angenommen, adoptiert als dein Kind und du erlaubst mir, dass ich mit dir jetzt spreche. Und Jesus hat den Weg frei gemacht, dass ich jetzt vor dir sein darf und dir meinen Dank und meine Bitte und meine Klage und mein Lob bringen kann.
Darf ich da gleich einhaken?
Mhm.
Machst du das jedes Mal, wenn du betest? Also vielleicht nicht genau das, aber so ungefähr zu sagen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich sage das sicherlich öfter, als dass ich es nicht täte. Ich würde jetzt nicht sagen jedes Mal,
ja,
aber sehr, sehr, sehr oft.
Ja.
Das andere, was hier noch eine Rolle spielt, ist, das hängt mit unserer Geschwindigkeit im Leben zu tun und auch mit der Lautstärke unseres Lebens. Ich brauche erstmal einen Moment, um in die Stille überhaupt hineinzufinden.
Mhm.
Und dazu hilft mir manchmal einfach schweigend zu sitzen, auch nichts zu schreiben, nichts zu lesen, meinen Blick auch zu konzentrieren. Ich habe in meinem Arbeitszimmer hier aus Österreich ein Kreuz, das gleichzeitig die Kreuzigung und Ostern und Pfingsten darstellt. Und mir hilft es, da drauf zu gucken. Ja, ihr guckt jetzt gerade so ratlos, muss ich mal für die
Nein, nicht Zuhörer ratlos, ich freue mich, weil ich habe es
ja,
auch.
Da ist im Fuß des Kreuzes ist eine kreisförmige Öffnung mit einer Art Felsen davor, das schildert ist für Ostern. Und der Querbalken des Kreuzes hat die Form einer Taube. Also ist so geschwungen, sodass ich im Kreuz die drei großen Christusfeste habe. Und genau.
Danke.
Also was ich sagen will, ist, ich brauche das, dass ich einfach mal aus meinem Geschäft und aus meiner Beschäftigung mit allem Möglichen in der Familie und in der Arbeit und in der Politik und so, dass ich da mal einen Augenblick wirklich zurücktrete und mich auf das Gebet einstelle. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal, wie wichtig das ist und wie es auch beim Beten wirklich hilft, diese Zeit nicht einfach zu überspringen, sondern zu sagen, jawohl, ich bin jetzt unruhig, in mir ist so viel am Hin und Her laufen an Gedanken und an Sorgen und an Gefühlen. Ich muss mal wirklich erst das Tempo rausnehmen und gönne mir diese Minuten. Und dann ist es sehr unterschiedlich, was man braucht. Es kann sein, dass ich eine Kerze anzünde und mir klar mache, das Licht, das jetzt brennt, steht für Christus, der jetzt hier ist. Oder dass ich Dinge einfach mal kurz aufschreibe, die mir sonst dauernd im Kopf rumfliegen. Ich muss noch einkaufen, ich muss noch dieses oder jenes tun. oder dass ich ein Bild habe, auf das ich schaue. Das sind ganz verschiedene Wege, wie ich versuche, mich auf das Gebet einzurichten. Und nochmal, der Luther empfiehlt, mit formulierten Texten den Anfang im Gebet zu machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich hilft.
Mich interessiert ja, Michael, wenn ich so frei fragen darf, ob du einen Unterschied siehst zwischen Beten und Beziehung mit Gott leben. Weil so wie wir bis jetzt über Beten gesprochen haben, ist da ziemlich viel Beziehung drin. Ich rede, ich höre zu. Und würdest du sagen, es gibt daneben noch eine Form von Beziehungspflege zu Gott? Oder ist das eigentlich alles unter dem Begriff Beten zu fassen?
Naja, wir haben ja, das wäre jetzt so die erste Antwort darauf, nach unserem Verständnis von Glauben verschiedene Kanäle, über die Gott mit uns Kontakt aufnimmt und seine Beziehung zu uns in Gang hält und uns in die Beziehung zu ihm einlädt. Und da würde ich zum Beispiel sagen, müsste man jetzt über das Abendmahl sprechen, müsste man über die Taufe sprechen, müsste man über die Gemeinschaft miteinander sprechen. Das sind alles Orte, wo uns der Herr begegnet. Und Bonhoeffer ist schon öfter gefallen als Name. Bonhoeffer macht es ja ganz wichtig, dass wir wissen, in dem Wort und in der Person der Schwester und des Bruders im Glauben begegnet mir der Herr. In Matthäus 25 sehen wir, er begegnet mir auch in den Mühseligen und Beladenen, in den Armen und Kranken, in den Gefangenen. Also es gibt ganz viele Orte, an denen wir Christus begegnen und in Beziehung zu ihm sind. Die persönlichste und die ausdrücklichste ist wahrscheinlich aber tatsächlich das Hören und Beten.
Wenn man es also irgendwie geschafft hat, zur Ruhe zu kommen oder ein bisschen stiller zu werden, was gibt's dann? Oder was machst du dann?
Na, der Klassiker wäre jetzt zu sagen, wir gucken uns die einzelnen Gebetsarten an, die es schon in der Bibel gibt und die in der Glaubenstradition dann auch immer genannt werden, also bitten, danken, loben, klagen, beichten. Ich habe mir aber überlegt, dass es vielleicht gut ist, nochmal die Haltung, die dann auf unserer Seite hilfreich ist, anzusprechen. Jetzt will ich ja die Zuhörenden nicht ermüden, wenn ich schon wieder Philipp Yancey sage.
Doch, sag das.
Ich krieg auch vom Verlag kein Geld dafür, dass ich das Buch dauernd empfehle. Aber Philipp Yancey in seinem Buch Prayer hat mir sehr geholfen, die angemessene Haltung im Gebet nochmal zu durchdenken. Und es gibt einen schönen Satz, auch ziemlich am Anfang seines Buches, der sagt, das Gebet ist die Aufforderung an mich, mich zu öffnen und das in mir, was kein anderer Mensch ganz kennt, einem Gott zu zeigen, der es schon längst kennt. Also wir sind ja vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Darum geht es jetzt nicht, dass wir Gott erstmal informieren müssten, was so in unserem Leben los ist. Aber das, worauf es ankommt, das ist eben dieser Beziehungscharakter des Glaubens, ist, dass es für Gott im Himmel nicht wichtig ist, dass er das alles weiß, sondern dass es für Gott im Himmel wichtig ist, dass wir mit ihm darüber reden und uns öffnen und nicht vor Gott dasselbe Spiel spielen, das wir vor Menschen spielen, indem wir uns besser darstellen und edler und klüger und moralischer, als wir in Wahrheit sind. Philipp Yancey nennt 6 Haltungen und die sind alle selbsterklärend. Wir zeigen das in mir, was kein anderer Mensch ganz kennt, einem Gott, der es schon längst kennt, nämlich, dass ich schuldig bin, hilflos, demütig, zweifelnd, ehrlich, nackt und bloß. Und das hat übrigens Ole Hallesby ganz ähnlich gesagt. Er hat gesagt, zum Gebet braucht es eigentlich nur 2 Haltungen. Das eine ist ein wenn auch noch so angefochtenes Vertrauen, dass Gott hört und hilft. Das ist das eine. Und das zweite, das Wissen um unsere Hilflosigkeit. Unser Angewiesensein auf Gott und sein Handeln. Und was mir an Yancey hier eben so gefällt, ist dieses Ehrliche. Und ich muss mich da tatsächlich auch zur Ordnung rufen, jetzt vor Gott kein Theater zu spielen. Ja? Der Herr Pfarrer spricht ein wohlgesetztes Gebet. Und das noch im persönlichen Gebet. Ja, dass ich vor der Gemeinde nicht hin und her brabbele, sondern ordentliche Sätze sage, ist ja wichtig. Aber dass ich mich vor Gott selber in meiner eigenen Stille auch noch so in so einen Modus der gesetzten und wohlformulierten Rede begebe, das muss nicht sein. Sondern da darf ich mit allem kommen, was in mir gerade los ist. Meiner Freude, meinem Kummer, meinem Zorn, meiner Bitterkeit, meiner Schuld, meinen Fragen, meinem Bedürftigsein, aber auch meiner Dankbarkeit, meinem Erfülltsein, den Erfolgen, die ich feiern durfte, den Gaben, die er in mein Leben hineingelegt hat. Das Entscheidende ist nicht die Art, dass wir jetzt sofort über Bitten, Danken, Loben, Klagen oder so sprechen, sondern dass wir im Gebet vor Gott ausbreiten, wer wir sind und was uns gerade beschäftigt.
Und das ist auch unabhängig von der Form, die wir dann wählen. Also du hast ja jetzt eben das zu Stille kommen, alleine, du hast es jetzt in einem Raum beschrieben, aber das ist genauso möglich, wenn, also wir sind jetzt gerade mit Fokus auf die Gebetsform, die mich als Einzelperson betreffen, dass ich dann auch spazieren gehen kann. Oder was hältst du von kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, wie malen zum Beispiel?
Ja, wem es gegeben ist, der mag das wirklich gerne. Nein, mit großem Respekt natürlich. Also zum einen die Bewegungsform sprichst du an.
Mhm.
Und tatsächlich finde ich Beten im Gehen, sogar im Laufen, manchmal einfacher.
Pilgern?
Wir haben das Pilgern schon genannt, als wenn ich auf dem Stuhl sitze in meinem Arbeitszimmer. Und manchmal brauche ich das dann auch, mich wirklich aufzumachen und unterwegs zu beten. Das ist dann tatsächlich etwas, was hilft. Also die körperliche Haltung beim Gebet ist viel vielfältiger, als der durchschnittliche Protestant so in seinem Gebetsportfolio hat.
Mhm.
Auch nochmal, wir haben das Gehen und Laufen jetzt genannt, aber es gilt natürlich auch für Sitzen, Liegen, Knien, Stehen. Jede dieser körperlichen Haltungen drückt etwas aus. Mein Lehrer Manfred Seitz hat immer gesagt, im Knien opfert der Mensch die Hälfte seiner Höhe. Das ist so eine typische Seitz-Formulierung gewesen, ein bisschen geschraubt, aber dann doch irgendwie tiefgründig. Das Knien zeigt, ich bin vor Gott der Angewiesene, vielleicht der Schuldige, der Bedürftige. Und im Stehen wiederum, ich darf vor Gott stehen. Ich bin nicht jemand, der da zu Boden geprügelt wird, sondern ich darf vor Gott stehen. Im Liegen, ich kann mein ganzes Dasein ausbreiten vor dem himmlischen Vater. Also alle diese körperlichen Haltungen haben einen guten Sinn. Und ich glaube immer noch, dass wir Protestanten da ein bisschen langweilig sind und im Wesentlichen im Sitzen betend unterwegs sind. Aber das ist vielleicht auch noch eine Chance, mal drüber nachzudenken, ob man das nicht erweitern kann. Ja, im Zimmer, in dem man mal kniet oder steht, und draußen, indem man mal wirklich sagt, ich mache jetzt mal einen Gebetsspaziergang und trage Gott das, was ich sagen will, im Gehen vor oder im Laufen.
Mhm.
Ich frage mal direkt, weil ich es als spannende Diskussion in TC mit Brüdern dort hatte, beim Liegen, sowohl auf dem Bauch als auch auf dem Rücken oder nur eins? Da hatten wir nämlich wirklich intensiv drüber diskutiert, weil in TC darfst du nur auf dem Bauch, nicht auf dem Rücken, als Gebetshaltung.
Ja, auf die Seite käme ich jetzt nicht so. Man kennt natürlich diese Haltung des auf dem Bauch liegend ausgebreitet sein, auch von der Priesterweihe im katholischen Raum. Und von daher ist das sozusagen eine eingeführte liturgische Geste.
Mhm.
Ich kann jetzt, das wäre jetzt nochmal spannend, ob du das sagen kannst, die Gründe nicht benennen, warum man nicht auf dem Rücken liegen sollte. Aber es gibt einen Ort, wo ich jedenfalls auf dem Rücken liegend bete. Das ist mein Tagesabschluss im Bett.
Mhm.
Und da drehe ich mich nicht erst auf den Bauch, sondern liege auf dem Rücken. Und wir haben da übrigens vorformulierte Nachtgebete, die wir jeden Abend sprechen.
Deine Frau und du?
Ja, auf dem Rücken liegend tatsächlich.
Vorformuliert von euch oder von anderen?
Nein, das ist Luthers Abendsegen. Das ist ein Abendgebet von Dietrich Bonhoeffer. Das ist ein Gebet aus der Kommunität von Iona in Schottland. Das sind einzelne.
Ihr variiert oder sind das?
Ja,
macht ihr die alle hintereinander?
Nein, eins. Nun sich der Tag geendet, ist ein Lied, das wir dann. Also ich bin kein Sänger, wir sprechen das dann.
Ja.
Aber da haben wir so einfache DIN A6-Karteikarten, die liegen auf dem Nachttisch. Und wir nehmen dann immer, eine nehmen wir dann immer raus und sprechen das. Auf dem Rücken liegen, Kaya. Und jetzt musst du mir erklären, warum die Brüder von Taizé sagen, das darf ich nicht.
Also die Brüder von Taizé sind da tatsächlich offener, aber in der Kirche in Taizé darfst du nicht auf dem Rücken liegen. Ich habe mit zweien, glaube ich, da mal drüber diskutiert und danach gefragt und die hatten dann auch gesagt, klar, sie verstehen das auch auf dem Rücken liegend, auch mit dem Blick zum Himmel, zu den Sternen oder Co., das ja auch nochmal eine Offenheit drin verdeutlicht, dieses ausgerichtet nach oben. Aber eben als in der Kirche nicht erlaubt, weil es von anderen Menschen als Respektlosigkeit angesehen werden kann, weil es eben eng mit dem Schlafen verknüpft ist. So dieses, schläft der da oder betet der? Das als Frage. Und das andere Argument, was noch gefallen ist, ist, dass es biblisch nicht drin ist, wobei ich jetzt auch keine Bibelstelle wüsste, an der dezidiert steht, dass man auf dem Bauch liegt und nicht auf dem Rücken. Aber das war zumindest in der Diskussion, dass es die biblischen Gebetshaltungen sind und das ausgerichtet sein. Und dann ist beim auf dem Bauch liegen, ist ja dann auch klar, Kopfrichtung Altar, Kreuz, auf dem Rücken liegend ist das dann schon wieder komisch. Liegst du dann, drehst du dich quasi rum, sodass dann auch der Kopf vorne ist oder streckst du dann die Füße nach vorne aus und deswegen ist das einfach in der Kirche in Taizé, wo man ja auf dem Boden sitzt, also das nochmal zur Erklärung für alle, die das vielleicht nicht so vor Augen haben, da sind keine Bänke, keine Stühle, da sind nur diese Hocker, diese Gebetshocker, die man sich nehmen kann oder man sitzt eben einfach auf diesem Teppichboden oder kniet oder liegt mit dem Bauch, mit dem Kopf nach vorne. Genau.
Kann ich natürlich hundertprozentig respektieren und die Brüder von Taizé werden sich da auch viele Gedanken gemacht haben. Ich hätte nur ganz still auch gedacht, die gotischen Kirchen streben mit ihrer Architektur nach oben. Und mich in diese Bewegung, in diese Richtung zu legen und diesem nach oben Streben der Architektur zu folgen, hätte jetzt auch, finde ich, theologisch zwei, drei Gründe für sich.
Aber deswegen, also ja. Ich sage, die Brüder haben da auch klar gesagt, sie verstehen das und sie sehen es auch als Gebetshaltung. Aus Respekt vor Menschen, für die es schwierig ist, haben sie es als Gebetshaltung in der Kirche nicht gestattet.
Es gibt noch eine letzte Haltung, die haben wir noch nicht, weil sie vielleicht noch ungewöhnlicher ist, aber das ist tatsächlich noch etwas, was ich von Bill Hybels gelernt habe, der so ein bisschen mit guten Gründen in Ungnade gefallen ist. Von Willow Creek. Aber der hat mal in einem seiner Bücher beschrieben, dass er Gebete schreibt. Und das finde ich spannend, gerade wenn es mir schwerfällt, mich im Gebet zu konzentrieren. Und gerade wenn ich auch nochmal zurückblicken möchte, was habe ich eigentlich vor einer Woche gebetet, dann kann das Aufschreiben eines Gebetes eine Hilfe sein. Ich bin da immer ein bisschen zögerlich, ich habe es noch nicht sehr oft gemacht, weil mir ein bisschen die Ruhe dafür fehlt. Also das will ich auch zugeben, das ist ein bisschen eine Unruhe. Wenn ich jetzt ein Gebet auch noch schreibe, dauert es ja ungefähr dreimal so lange. Und das geht mir zu langsam. Aber das ist ja ist eine Gefühlssache und kein sehr starkes theologisches Argument. Aber Gebete aufzuschreiben ist nochmal eine Variante, wenn ich merke, es hilft mir, mich zu konzentrieren und es hilft mir, auf Gebete zurückzuschauen.
Ist in modernem Wording unter Journaling weit verbreitet gerade. Also dieses Tagebuch führen wäre es jetzt in Deutsch. Wirklich aufschreiben, mit Gott schreiben, Gebete schreiben ist ja momentan viel. Gibt es ganz viele auch Bücher und Co. zu, die dazu einladen, das in ästhetisch schön zu tun und eben für mich auch eine ganz wichtige Form, die ich viel nutze. Aber ich befürchte auch, dass die sowohl bei dir, Michael, als auch bei mir manchmal nicht gewählt wird, weil wir das auch sonst sehr viel tun. Wir schreiben so viel, dass es manchmal auch schön ist, eine andere Form zu haben als das Schreiben.
Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Aber Journaling, weil du das nennst, finde ich tatsächlich extrem hilfreich. Ich mache das auch, ohne dass das immer in eine Gebetsform kommt. Und da unterscheide ich mich vielleicht von dem, was in den Büchern vorgeschlagen wird. Aber es hat einen Gebetsaspekt, insofern ich das, was mir beim Bibellesen deutlich wird, in zwei, drei Sätzen da reinschreibe. und insofern ich immer ein Dankgebet drin habe und da wirklich versuche auch, es ist ein schräges Wort, aber diszipliniert zu sein und auch an Tagen, wo es mir schwerfällt, etwas aufzuschreiben, wofür ich dankbar sein kann. Und da passiert wieder das, was wir auch schon mal hatten, dass im Loben und Danken nicht nur etwas zutiefst Angemessenes passiert, es ist zutiefst angemessen, dass wir dem, der alle guten Gaben gibt, dafür danken und ihn preisen. Sondern es hat eine Nebenwirkung. In dem Psalm heißt es manchmal, ihr werdet mich loben und das ist der Weg, dass ihr erkennen werdet. Also Loben und Erkennen hängen zusammen. Dass ich im Lob erkenne, wie beschenkt ich bin und wie großzügig Gott ist. Und das finde ich hilfreich und auch wohltuend.
Jetzt haben wir einige verschiedene Gebetsarten gehört und von dir, Michael, gehört, was deine Lieblingsgebetsart ist. Aber von dir, Kaya, wissen wir es noch nicht.
Und von dir auch nicht.
Ja, ich sag's
mal direkt zurückspielen kann hier. Ich habe zwei. Ich glaube, das eine ist für mich tatsächlich Worship-Lieder singen. Das ist für mich eine Gebetsform, Art, wie auch immer, in der ich gerne bin und gerne Zeit mit Gott verbringe. Und das andere ist das komplette Gegenteil dazu, die Stille. Und dieses wirklich zur Ruhe kommen, finde ich nämlich, also wir hatten das hier am Anfang. Es gibt Wege, die einem helfen können, dahin zu kommen, aber ich finde das eine der größten Herausforderungen, wirklich zu sagen, ich bin jetzt hier, ich komme zur Ruhe, ich schalte ab, was alles sonst in meinem Kopf ist und lass mich ganz auf Gott ein und auf ja unsere Beziehung zueinander da sein, zu sein.
Ja.
Von daher, die zwei. Und du, Benni?
Ja, mir ist da was eingefallen, was hier noch nicht auf der Liste steht. Was ich aber gern mache, nicht ritualisiert, aber so manchmal kommt es über mich, wenn ich Lobpreismusik zu Hause höre und das Gefühl habe, mich sieht keiner, dann tanze ich, wenn es mich überkommt. Ja. Und das ist natürlich auch sehr biblisch. Also, da habe ich natürlich alle Argumente auf meiner Seite, aber das ist was ich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit machen will, aber ja, so frei weg von der Leber. Das, passiert bei mir.
Da hat meine fast Namenskollegin Michal, ihres Zeichens Ehefrau vom König David, mal richtig Ärger gekriegt mit Gott, weil sie den David kritisiert hat, als er enthusiastisch lobpreisend vor Gott getanzt hat.
Genau die Geschichte hatte ich gerade auch vor Augen.
Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich die Michal, aber
ja, du hast gerade ähnlich geguckt wie sie, glaube ich.
Ich glaube, irgendwann müssen wir doch hier unsere Blicke.
Die Videos veröffentlichen?
Ja, genau.
Nein. Ja, jetzt die Frage an alle, die uns zuhören. Was ist eure Lieblingsgebetsart?
Oh ja.
Ja, das wäre spannend
das
zu hören.
Das ist richtig spannend. Ja, haut raus.
Vielleicht, ich dachte gerade, eine Umfrage oder so.
Ja, ich habe auch schon überlegt.
Eine Statistik haben zu können, aber ja, ihr könnt es uns einfach so schreiben. Ihr findet uns auf jeden Fall auf unserer Webseite praktisch-theologisch-kirche.de. Da könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Und jetzt war ich zu schnell. Ich wollte schon ein paar Infos weitergeben, aber erstmal will ich das Erkenntnistagebuch aufschlagen und hören, was du, Kaya, dir aufschreibst und ob du, Michael, noch einen kleinen Nachklapp hast. Kaya, du zuerst.
Ich schreibe mir auf, dass Gebet ganz vielfältig sein kann und darf. Dass diese verschiedenen Arten, wie man mit Gott reden kann, auch alle ihren Wert haben. Und nochmal, was wir am Anfang kurz angeschnitten haben, als es darum ging, im Einzelnen oder in Gemeinschaft, dass Gebet in der Gemeinschaft eine besondere Kraft hat. Das sind so die Stichworte, die ich heute festhalte. Benni, was schreibst du auf? Ach, eigentlich soll ich erst Michael fragen, ne? Aber wir ändern mal die Reihenfolge. Immer mal wieder was Neues.
Ja, dann teile ich mich mit, dass ich die Haltungen des Gebets hilfreich fand. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie von Philipp Yancey waren. Schuldig, hilflos, demütig, zweifelnd, ehrlich, nackt und
oder
los.
Ein Ausrufezeichen dran, ja.
Es ist so was Existenzielles und es bietet eigentlich die Gelegenheit, echt zu sein, ehrlich zu sein. Du hast es ja eben hervorgehoben, Michael. Ich würde hier in dieser Aufzählung noch dankbar ergänzen, weil es eben eine, wenn man es mit Gefühlen verbinden sollte, eher eine depressivere Grundstimmung hat. So dieses Zweifeln, Demüt, hilflos, schuldig. Ja, und dankbar, finde ich, wird da noch ein Gegengewicht geben. Michael, was hast du noch etwas?
Ja, konzidiert, das ist sicherlich so. Vielleicht mag ich das Jensi-Buch auch deshalb so sehr, weil er kommt von sehr schwierigen Erfahrungen her. Das wird in dem Buch auch sehr schnell am Anfang deutlich und ringt sich aber dann durch zu einem vertrauensvollen Gebet. Und dazu gehört eben das gesamte Spektrum des Menschlichen. Und insofern hast du vollkommen recht, die Dankbarkeit, die Freude, der Jubel gehören da genauso hin. Es ist aber immer noch wichtig, und das wäre mein Nachschlag jetzt, dass wir im Gebet klagen dürfen. Ja, uns nicht dauernd beklagen, weil irgendwas nicht so ist, wie wir wollen, aber die wirkliche Klage, wo wir Not haben mit den Verhältnissen und mit uns selbst und mit anderen Menschen, das gehört in unser Gebet rein. Und wir lernen da von den Psalmbetern bis hin dazu, dass ich vor Gott auch meine Wut und meine Klage gegen Ungerechtes behandelt werden und so weiter aussprechen darf und nicht denken darf, oh Gott, das darf ich doch jetzt hier gar nicht sagen. Sondern es ist eben tatsächlich dieses Ausbreiten dessen, was Gott sowieso sieht, ich aber nun auch vor ihm aussprechen will.
Jetzt wieder zu euch, ihr, die ihr uns zuhört. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier heute besprochen haben, die verschiedenen Arten des Gebets, dann sagt's gerne weiter. Teilt die Folge und gebt uns eine Bewertung. Das macht es für andere leichter, uns zu finden. Und wenn es euch nicht gefallen hat, meldet euch bitte auch, weil wir freuen uns über Rückmeldungen, die uns vorwärts bringen. Jetzt noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung. Am 24. November lädt das Forum Missionarische Kirche zu einem inspirierenden Studientag nach Nürnberg ein. Und unter dem Titel »Gemeinde, die Menschen zum Blühen bringt« wird unser geschätzter Michael Herbst zeigen, wie Gemeinden auch in Zeiten von Reduktion und Strukturveränderung vital bleiben können, mit einer geistlichen Haltung und einer missionarischen Ausrichtung, die Hoffnung weckt. Dazu gibt es spannende internationale Impulse zum Thema Human Flourishing, vorgestellt vom Institut zur Erforschung von Mission und Kirche, dem IMK. Alle Infos dazu und anmelden könnt ihr euch unter wirkstadt-evangelisch.de. Wirkstadt-evangelisch.de findet ihr aber auch in unseren Shownotes. Das gesagt, bedanken wir uns fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Freude und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.